Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ihr seid das Salz für die Erde. Wenn aber das Salz schal wird, womit soll dann gesalzen werden? Zu nichts taugt es mehr, außer dass es verschüttet und von den Menschen vertrieben wird. Ihr seid das Licht für die Welt. Keine Stadt kann verborgen sein, die auf dem Berge liegt, und man zündet kein Licht an und stellt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, und es leuchtet allen im Hause. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater preisen, der in den Himmeln ist. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen, in der Fortsetzung der Reihe über Sprüche der Bergpredigt wollen wir heute den ersten Teil dieser Perikope betrachten. Von Salz und von Licht und von einer Stadt ist die Rede. Wir müssen uns das orientalische Haus vorstellen, das ja kein Fenster hat, sondern nur einen Eingang, um zu verstehen, was Licht in diesem Hause bedeutet. Und wir müssen das orientalische Haus kennen, wo das eine Gefäß der Scheffel ist, den man gebraucht zum Abmessen und zur Arbeit im Hause. Und das verstehbar ist für jeder Hausfrau heute, dass das Salz einfach, abgesehen von schweren Erkrankungen bei Menschen, die das Salz meiden müssen oder stattdessen mehr Salz kaufen, wie sie es vielleicht auch tun, die Speisen würzt und ihnen erst den Geschmack gibt, dass man ein solches Licht in einem orientalischen Hause, ein Ölflämmchen, nicht eine 200 Watt Birne, wie wir es bei uns haben, mit Deckenstrahler und Ähnlichem, dass dieses kleine Lichtchen ja nicht ausgehen darf. Streichhölzer hat man nicht, so stellt man es unter den Scheffel, dass es erhalten bleibt, dann, wenn es nicht leuchten braucht, aber wenn es leuchten soll, stellt man es auf den Scheffel. Und eine Stadt auf dem Berge, die man überall sehen kann, die kann nicht verborgen sein. Jesus redet, so hörten wir vor Wochen, zu seinen Jüngern primär, aber diese Jünger nicht begrenzt auf die Zwölfe oder auf diejenigen, die sich damals schon zur Nachfolge entschlossen haben, sondern zu all denen, die Jünger und Jüngerinnen des Herrn sein wollen in allen Zeiten, also auch zu uns. Die Welt befindet sich in einem Umbruch heute, in einer geschichtlichen Epoche. Und wir sollten uns von dort her ganz konkret fragen, sind wir, die Kirche, die Getauften, die Christen, heute noch Salz und Licht und Stadt auf dem Berge? In einer Zeit, die wir Atomzeitalter nennen, die wir technische Welt nennen, die wir die Welt der Automation nennen, das naturwissenschaftliche Zeitalter, das sich angeschickt hat, diese kleine Erde zu verlassen und in den Raum vorzustoßen. Es ist gut, wenn wir da einmal als Christen Abstand zu gewinnen versuchen, dem Rat des Evangeliums folgen, ob wir das Nötige haben, um Salz und Licht und Stadt zu sein. Wer die Hand an den Pflug legt, sagt Jesus einmal, und rückwärts schaut, der ist für das Reich Gottes nicht geeignet. So lesen wir es bei Lukas 9, 62. Wenn wir heute hineinschauen, auch in den Raum der Kirche, ist nicht noch allzu viel von Reaktion, Zurückschauendes, von konservativ bewahren Wollendes ist nicht noch vieles da, was sich anschickt und sich abstrapaziert, Positionen zu halten, die bedeutungslos geworden sind. Die kirchlichen Ämter stehen sie nicht immer noch in einer faszinierenden Form im Vordergrund. Die Kleruskirche ist nicht auf weite Strecken das katholische Volk, wie unruhig das ihm nun von allen Seiten gesagt wird, es solle selbst Gewissensentscheidungen fällen, wo es doch gewohnt war, sich seine Weisungen vom Klerus zu holen und ihnen gehorsam zu folgen. Ist nicht die Ausbildung der Theologen heute in eine Sackgasse geraten, dass mit den Prinzipien des Bewahrens und des Abschirmens wohl nicht mehr das erreicht wird, was von dem verlangt wird, der unter den Menschen sein soll, seinerseits auch wieder als Salz und Licht. Und es ist sicherlich etwas auch für Ihre Ohren Neuartiges und vielleicht auch, wenn Sie die rechte Einstellung haben, Beglückendes, dass wir bei all diesen reaktionären, konservativen, diesem Bewahren hier und da mal ein Licht aufblitzen sehen. Wie mir gestern eine Mutter sagte, dass ihr Sohn, der bei den Jesuiten ausgebildet wird, um Jesuitenvater zu werden, die Möglichkeit bekommen hat, weil er nach Afrika will, einen Krankenpflegekursus mitzumachen, er allein unter lauter Frauen, und dass er in diesem Kursus auch zweimal einer Geburt und einmal einem Kaiserschnitt beigewohnt hat. Das sind Realitäten, meine Andächtigen Christen. Und dieser Ordensobere, der hat erkannt, wofür er seine Genehmigung gab. Da ist nichts mehr von jener alten, scheuklappigen Methode da. Solche Worte nimmt man doch nicht in den Mund. Beileibe doch nicht, dass man als Mann der Priester werden will, einem solchen Akt in Operation dabei wohnt. Vielleicht zeigt sich in dem einen rückwärts schauenden Denken so vieler und in diesem faszinierend neuen Denken das, was anders wird. Und wir wundern uns nicht über die Hilflosigkeit der kirchlichen Führung, wie mir noch einer vor kurzem sagte, ja, wir stehen wirklich in der Ausbildung unserer Theologen in einer großen Hilflosigkeit, die sich natürlich wiederum auf die Theologen überträgt und die ihrerseits nun verwirrt werden und vielleicht dann mal zu Reaktionen kommen, die wir dann nicht für glücklich halten. Schauen Sie sich die Propaganda etwa auch für den Priesterberuf an. Was haben wir denn heute für Propaganda in die Welt hinein für den Priesterberuf? Also wenn es nicht genauso gut notwendig wäre, da Propaganda zu machen wie für andere Berufe. Sie kommen doch nicht von selbst. Charisma ist womöglich verborgen und muss erst erweckt werden. Wenn Sie aber einmal die Reklamen lesen, die Orden oder vielleicht auch andere Priesterwerke für das Theologiestudium machen, dann hat man manchmal den Eindruck, mit einem Wort, dass es heißen könnte, kommt in eine bankrotte Firma, es lohnt sich noch. Das technische Zeitalter, meine andächtigen Christen, die pluralistische Gesellschaft, die fängt die Kirche erst langsam an zur Kenntnis zu nehmen. Und schon in den ersten Tagen zeigt sich auf dem Konzil, wie stark die beharrenden Kräfte sind und wie schwer es die haben werden, die vorausschauen und die in echter Sorge um die Kirche Salz und Licht und Stadt zu sein, nun sich durchzusetzen, sich bemühen und vielleicht dabei, wie unser Bischof, seine physischen Kräfte dabei zugrunde richten. Ist es nicht so, auch wenn Sie den Bildschirm gesehen haben, ich kann mich nicht entblößen, es so zu sagen, jetzt von dem Beginn des Konzils sind das nicht alles Figuren aus einer fremden, irrealen Welt, die Kleidung der Bischöfe,
der Priester, der Ordensfrauen, die Titel, die Orden, das Zeremoniell, die Tage. Gestern fiel mir noch ein Kuvert aus einem Ordner herausgefallen, vielleicht, dass ich es Ihnen heute sage, in die Hände, wo einer schreibt, seiner Gnaden, dem hochwürdigsten Herrn Domkapitular sowieso. Mit solchen Mätzchen arbeitet die Kirche heute noch und dann wundert sie sich, dass die Welt sie nicht ernst nimmt und sich der Schal gewordene Salz und sie ein Licht unter dem Scheffel hält und sie eine historizistische Angelegenheit, die passé ist. Aber selbst ein Einspruch bei der armseligen Figur, einmal bei der Kurie, hat keinen Erfolg. Da wir wollen nach der Seite keine Anregung geben, wir mögen selbst entscheiden. Ja, ich sage den Großkopfeten, wenn du keine Entscheidung gibst, die anderen sind dafür zu bange vor dir, als dass sie selbstständig handeln. Diese Tugend, die manchmal eine Untugend ist, des Kadavergehorsams, der Furcht der Unehrlichkeit, die ja leider unter Christen und Klerikern allzu stark verbreitet ist. Und schauen wir uns mal ganz konkret unsere Gebete und unsere Lieder in unserem Gebetbuch an. Ganz konkret und einmal kritisch prüfen Sie einmal die Marienlieder. Ich habe es schon mal gesagt hier. Welches von diesen Liedern können Sie vom musikalischen ganz zu schweigen, das manchmal unter der Kritik ist, vom Text, welches können Sie denn überhaupt verkraften, aus einer Zeit, die nicht mehr unsere Zeit ist. Und wenn nun die Welt draußen, die mit Recht kritisch schaut, auf die sich erneuernde, langsam erneuernde Kirche, das sieht und das hört, dann wird sie sagen, ach, danke schön, in diesen Verein, da möchte ich nicht hineingehen. Sagen wir das ganz klar, die Zeit arbeitet nicht für uns. Die Christenheit hat verloren und verliert weiter an innerem Schwung. Wir verlieren ständig an Boden, kämpfen auf überholten Positionen. Der Glaube wird immer weniger praktiziert. Ist das denn nun das Ende der Christenheit? Sind die anderen Kräfte, die neuen Philosopheme, die neuen großen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die neue Geistigkeit in der Literatur, in der Kunst, sind die nun die Zukunft der Welt oder ist vielleicht doch noch etwas da, das vielleicht die einzige Kraft ist? Wenn das andere integriert wird in sie und wenn sie sich selbst in das andere hinein integriert. Natürlich wissen wir, dass die Kirche auch die Welt des Wohlstandes und der Armut noch nicht verkraftet hat. Mit dem alleinigen Schimpfen über das materielle Denken, wo sie selbst bisweilen allzu sehr materiell denkt. Und mit der zur Kenntnisnahme der großen Armut auf der Welt ist es nicht geschehen. Wenn Sie, um einen Schritt weiter zu gehen, ganz konkret in diesen Wochen diese gesichtslose Welt in der Bundesrepublik beobachtet haben, jene nichtssagenden Wahlplakate, wo eines dem anderen wie ein Ei dem anderen glich, wo keine Alternativen mehr da sind, dann würde man fast sagen, ist vielleicht auch die Christenheit in der Bundesrepublik ähnlich gesichtslos geworden, sei es, dass sie dem Wohlstand verfallen ist, sei es, dass sie in ihren Konservativismen weiterlebt oder sei es, dass sie sagt, nun bricht in der Kirche manches auf, ich will jedenfalls katholisch bleiben, mögen die anderen tun, was sie wollen, die Bischöfe, die Priester und die Rebellen. Und dennoch, meine andächtigen Christen, wir haben keinen Anlass, schon als Menschen, die aus dem Evangelium leben wollen, Pessimisten zu sein. Im Gegenteil, mir scheint, wir haben Anlass zu größtem Optimismus. Dann nämlich, wenn das, was erkannt ist heute im Raum der Kirche, kräftig genug ist, sich durchzusetzen, natürlich innerhalb der Oberen, aber auch innerhalb des christlichen Volkes. Und wie bei jeder Geburt, um darauf zurückzukommen, manchmal die Mutter arge Dinge durchmachen muss, selbst im Kaiserschnitt, so wollen wir uns nicht wundern, wenn auch die Kirche nur in schweren Wehen das gebiert, was für die neue Zeit heute notwendig ist. Und wenn ein Mensch, wie wir uns einen Menschen vorstellen, mit Johannes 23, nun gewissermaßen mit einem Fußtritt die Tür aufgestoßen hat, und wenn ihm darüber so viele Prälaten und Bischöfe und Priester und auch Laien böse sind, auch Politiker böse sind, dann wollen wir ihm dankbar sein, dass er es getan hat, dass er diesen Schock hinein in die Kirche gebracht hat, die nun endlich nicht von irgendwelchen Gruppen, die sich außerhalb der Kirche stellen, begonnen wird, sondern vom Oberhaupt der Kirche selbst. Und es ist nicht etwas Großartiges zu wissen, dass ein Papst, nennen wir ihn ruhig, mit aller Vorsicht, dem Stellvertreter Christi, auch das Wort müssen wir mit aller Vorsicht nehmen, nennen wir ihn den Bischof von Rom. Denn der nun das Staatszeichen gibt, gegen alle Meinungen um ihn herum, zu dem Aggiornamento, zu der Reform der Kirche, dann glaube ich, haben wir Anlass, Optimisten zu sein. Wenn Sie den Unterschied allein in der Denkweise der höchsten kirchlichen Stelle erfahren wollen, dann lese ich Ihnen dafür nur zwei Dokumente vor. Auf dem ersten Vatikanischen Konzil 1870 heißt es in der Konstitution über die Kirche: Die Kirche Christi ist eine Gesellschaft von Ungleichen, und das nicht nur, weil unter den Gläubigen die einen Kleriker und die anderen Laien sind, sondern vor allem deshalb, weil es in der Kirche eine von Gott verliehene Vollmacht gibt, die den einen zum Heiligen, Lehren und Leiten gegeben ist und den anderen nicht. Ein ganz klares Wort über die Ungleichheit in der Kirche. Die einen, der Klerus, die haben zu sagen, und die anderen, die Laien, die haben zu gehorchen. Jene Denk- und Verhaltensweise, die bis heute, wir sprachen eben davon, noch vielfach als die kirchliche gilt. Paul der VI. Am 15. Juli dieses Jahres: Die Autorität der Kirche ist ein Dienst. Sie ist ein Dienst zum Nutzen der Brüder. Ein Dienst, den Christus nicht das Werkzeug der Servilität, des Sklavengehorsams, würden wir sagen, anvertraut hat. Und der Bischof von Münster, Höffner, warnt vor überholtem Paternalismus, mahnt an die Brüderlichkeit und an den Dienst, den die Kirche den Menschen und die Christen untereinander und den Menschen zu geben haben. Interessant aber, dass auch in der heutigen Konstitution über die Kirche in diesem Konzil es noch keine positive Definition des Laien gibt. Es kann nur negativ bezeichnet werden dort als Nichtkleriker, als Nichtgeweihter, also sagen wir es nach wie vor als Christ zweiter Ordnung. Wie viel hier noch, wenn wir dem Evangelium gemäß den Christen und die Kirche und das Volk Gottes sehen will, geschehen muss in der Kirche, das merken wir selbst. Und das Charisma, das aus der Taufe, aus der Firmung und aus der Ehe kommt, das ist vielleicht noch nicht genügend erkannt. Den Laien ernst nehmen, Klerus und Laien sehen als das eine Volk Gottes, die miteinander in brüderlicher Eintracht verbunden sein sollen und allesamt Salz und Licht und Stadt auf dem Berge sein sollen. Christus erfüllt bis zur vollen Offenbarung der Herrlichkeit sein prophetisches Amt nicht nur durch die Hierarchie, sondern auch durch die Laien. So sagt die Konstitution über die Kirche. So werden die Laien gültige Verkünder des Glaubens dadurch, dass ihre Sendung in den gewöhnlichen Verhältnissen der Welt erfüllt wird, also durch ihre Zuständigkeit in den profanen Disziplinen. Natürlich könnten wir auch hier sagen, die gewöhnlichen Verhältnisse der Welt, ist das nicht ein bisschen abwertend? Ist nicht im Letzten doch eigentlich das Innere der Kirche das Wichtigere? Auch hier muss noch besser erkannt und praktiziert werden, dass die Kirche in der Welt ist und dass ihr aufgetragen ist, die Welt zu heiligen. Wenn wir geschichtlich das uns anschauen, dass katholische Aktionen, Laienapostolat nun seit 40 Jahren ist, so könnte man auch da das Wort eines Konzilsvaters sagen, das bitterböse Wort, das Laienapostolat, die katholische Aktion, ist in der Sünde des Klerikalismus gezeugt. Dass man einen Christen sind, zunächst einmal all die Momente, die wir wahrhaftigerweise feststellen müssen und auch sagen müssen und uns da nicht verwundern wollen darüber, dass der leitende Klerus durch seine Ausbildung vielfach daran gehindert ist, die Eigenart der technischen Gesellschaft zu verstehen. Er haftet am Bild einer vergangenen Zeit. Und darum wollen wir, und das ist das Größte, was immer wieder gesagt werden muss, nicht unwillig werden, nicht unsachlich werden, nicht Steine werfen, wo wir selber im Glaskasten sitzen, sondern das nur zur Kenntnis nehmen, verstehend auch aus der geschichtlichen Geborgenheit heraus, aber erkennen, dass diese geschichtliche Zeit, die wir gerade in diesen Aspekten aufwiesen, vorbei ist. Und dass das Neue, das kommt, nicht mehr schale Salz und nicht mehr Licht unter dem Scheffel und nicht mehr eingenebelte Stadt sein kann, sondern von Neuem mit dem würzigen Salz und mit dem leuchtenden Licht erfüllt werden muss und Stadt auf dem Berge sein muss. Jener muffige Katholizismus, wie ich ihn vor einigen Wochen wieder einmal in einem Schwesternhause erlebt habe, der ist für viele draußen das Bild der Kirche. Zu Unrecht natürlich, aber leider haben die draußen, manchmal nur oberflächlich Schauenden, jenen Eindruck von der Kirche, dass sie ein muffiger Verein ist. Die Kirche ist eine weltoffene Stiftung des Herrn. Und auch wir sollten als Einzelne darum wissen, dass wir alle Muffigkeit und alle Schalheit und alles Rückwärtsschauen beiseite tun müssen, denn vielleicht auch für den Einzelnen persönlich unter großen Mühen, unter Verzicht auf manches, unter neuem Denken, um des Reiches Gottes in der Welt willen. Das vorzuleben und darzustellen, nicht nur der leitende Klerus und der niedere Klerus aufgerufen ist, sondern alle Getauften. Und wir wollen weitersehen anhand der Bergpredigt, wie wir als Einzelne, als Gemeinde, als Kirche das erkennen und verwirklichen müssen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des